NDR Info. Themen des Tages.
An diesem Sonntag, dem 20. Oktober, schauen wir in der Sendung auf den Bundesparteitag der Linken, wo man an diesem Wochenende nach der Abspaltung des BSW einen Neustart versucht hat. Wir schauen nach Dresden, wo 10 Jahre nach den ersten Protesten zum vorerst letzten Mal die Pegida-Bewegung demonstriert hat, und wir fragen, welche Spuren sie hinterlässt. Und vorher beschäftigen wir uns mit dem vereitelten Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin, der die Debatte um mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden befeuert. Ich bin Michael Latz. Schönen guten Abend. Erst am Freitag hatte der Bundestag ja das sogenannte Sicherheitspaket verabschiedet, das die Bundesregierung nach dem islamistischen Messeattentat auf das Stadtfest in Solingen geschnürt hatte. Ein schärferes Waffenrecht gehörte dazu, Änderungen im Aufenthaltsrecht und auch mehr Befugnisse für Ermittler, um mögliche Gefährder frühzeitig zu erkennen. Eben dieser letzte Teil des Sicherheitspakets wurde im Bundesrat noch am selben Tag gestoppt, weil er einigen Ländern nicht weit genug ging. Jetzt soll nachverhandelt werden. Und eben an jenem Freitag ging offenbar die Warnung eines ausländischen Nachrichtendienstes bei deutschen Sicherheitsbehörden ein. Die Warnung vor einem Mann aus Libyen, der als abgelehnter Asylbewerber in Deutschland ist und Verbindungen zum sogenannten Islamischen Staat haben soll. Er soll einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben. Gestern wurde er in Bernau festgenommen. Dietrich Karl Meurer über den Stand der Ermittlungen und die Reaktionen auf diesen vereitelten Anschlag.
Die israelische Botschaft in Berlin. Zusätzlich zum stabilen hohen Zaun gibt es Absperrgitter, patrouillierende Polizisten rund um die Uhr und jede Menge Überwachungskameras. Wie wichtig diese Maßnahmen sind, wurde jetzt deutlich. Ein 28-jähriger Libyer, Omar A., soll einen öffentlichkeitswirksamen Anschlag auf die Vertretung geplant haben. Die Antiterroreinheit GSG 9 hat den abgelehnten Asylbewerber in seiner Unterkunft in Bernau bei Berlin festgenommen. Ines Peterson, die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, erläutert.
Nach unseren Erkenntnissen ist er Anhänger des sogenannten Islamischen Staates und hatte spätestens seit Oktober 2024 geplant, einen Schusswaffenanschlag auf die israelische Botschaft in Berlin zu begehen. Und zur Planung dieses Vorhabens stand er bereits mit einem Mitglied des IS in Kontakt.
In einem Chat soll er sich mit ihm darüber ausgetauscht haben. Die Ermittler müssen nun prüfen, wie konkret und wie weit fortgeschritten die Pläne waren. Bei Durchsuchungen der Unterkunft des Mannes und einer weiteren Wohnung in St. Augustin bei Bonn soll keine Waffe gefunden worden sein. Bundesinnenministerin Nancy Faeser lobt, die Sicherheitsbehörden hätten frühzeitig gehandelt. Die SPD-Politikerin betont, der Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen sei in Deutschland, so wörtlich, lebenswichtig und habe höchste Bedeutung. Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP warnt vor einer sehr ernsten Terrorgefahr. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Alexander Throm, sagt, der Vorfall zeige, wie gefährdet jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland sind.
Deswegen werden auch die jüdischen Einrichtungen alle entsprechend geschützt und bewacht, weil wir uns dieses Risikos bewusst sind. Und selbstverständlich haben wir eine latent erhöhte Terrorgefahr.
Auch Dirk Wiese, der stellvertretende Chef der SPD-Fraktion, verweist auf die Gefährdungslage.
Erneut wird am heutigen Tage wieder einmal deutlich, wie latent hoch die Gefahr ist, sowohl durch Ableger der Hamas als auch der Hisbollah, aber auch des IS.
Wiese nimmt die aktuelle Festnahme zum Anlass, um die Union zu kritisieren. Die hatte am Freitag im Bundesrat den Teil des Sicherheitspakets abgelehnt, der den Sicherheitsbehörden zusätzliche Befugnisse geben sollte.
Ich hoffe sehr, dass CDU, CSU hier jetzt nochmal in sich gehen und nochmal dringend darüber nachdenken, dass diese Blockade mehr Befugnisse für unsere Sicherheitsbehörde das absolut falsche Signal am Freitag im Bundesrat gewesen ist.
Alexander Throm von der CDU weist die Kritik zurück. Er nennt die Pläne der Ampelparteien, die die Union abgelehnt hat, wirkungslos. Und erklärt,
wir wollen als Union dieses Sicherheitspaket jetzt wirklich zu einer wirksamen Maßnahme machen. Wir müssen die ganzen Hürden, die die Ampel jetzt eingebaut hat, bei der Gesichtserkennung herausnehmen und darüber hinaus, was mindestens genauso wichtig ist, wenn nicht noch wichtiger, endlich die Vorratsdatenspeicherung, wie es sie der EuGH erlaubt, einführen.
Der Beschuldigte, Omar A., wurde unterdessen mit einem Hubschrauber nach Karlsruhe gebracht. Dort sollte er dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.
Dietrich Karl Meurer über Reaktionen auf den vereitelten Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin. Heute vor 10 Jahren machten sie zum ersten Mal auf sich aufmerksam, die selbsternannten patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, kurz Pegida. In Dresden protestierten sie fortan regelmäßig und schafften es innerhalb von wenigen Wochen, von ein paar hundert Teilnehmenden auf Kundgebungen mit bis zu 25.000 Menschen anzuwachsen. Die Zeiten sind inzwischen vorbei. Anfangs, da riefen die Menschen noch Merkel muss weg. Später kamen dann aber auch Töne dazu, in denen Politiker als Volksverräter beschimpft wurden, wo von Lügenpresse die Rede war. Und die Bewegung verstand sich mehr und mehr als Widerstand. Zunehmend radikaler wurde sie und zunehmend entrüsteter der Blick auf sie. Die 250. Demonstration heute in Dresden soll vorerst die letzte gewesen sein. Aus logistischen und finanziellen Gründen ist Schluss, wie es heißt. Robert Hartmann hat sich die Veranstaltung und die Gegendemonstrationen heute angeschaut.
Rund 500 Menschen versammelten die selbsternannten patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes laut Polizei in Dresden. Trotz Reden des rechtspopulistischen ehemaligen FPÖ-Vizekanzlers Heinz-Christian Strache aus Österreich oder Brandenburgs AfD-Chef Christoph Berndt war man weit weg von den bis zu 25.000 Teilnehmern, die die Bewegung in ihren Anfangsjahren mobilisieren konnte. Damals, auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise, versammelten sich hinter dem Bündnis Wutbürger und Besorgte, Hooligans und Rechtsextremisten, geeint von der Ablehnung deutscher Flüchtlingspolitik. Doch über die Jahre schrumpfte die Bewegung auf einen kleinen, teils radikalen Kern zusammen und wird seit 2021 vom sächsischen Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft. Für Extremismusforscher stellt Pegida eine Zäsur dar. Die Bewegung sei Treiber für die Polarisierung der Gesellschaft und ein Weg für die extrem Rechte gewesen, in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen und Anhänger zu mobilisieren. Mit zunehmenden Erfolgen der ebenfalls in Sachsen rechtsextremistisch eingestuften AfD sei Pegida aber zunehmend überflüssig geworden. Auch wenn die Bewegung nun zum letzten Mal für eine Kundgebung mobilisiert hat, Politik und die Parteienlandschaft haben sich seit der Pegida-Gründung nachhaltig verändert.
Und darüber spreche ich jetzt mit dem Politologen Hans Vorländer von der TU Dresden. Schönen guten Abend, Herr Vorländer.
Guten Abend.
Sie haben ja diese Entwicklung der Bewegung über Jahre hinweg verfolgt und waren heute Nachmittag selbst nochmal in der Dresdner Innenstadt. Wie haben Sie diese letzte Pegida-Kundgebung erlebt, wenn Sie es mal vergleichen mit den früheren Kundgebungen?
Ein nostalgischer Treff der zornigen alten Männer. Einige Frauen waren auch dabei, aber ganz deutlich Abschiedsstimmung. Alle danken Pegida für die Leistung, die Pegida erbracht habe. Der Weg sei noch nicht zu Ende, aber der Weg, so war dann die Rede, werde von anderen fortgesetzt, vor allen Dingen auch von der AfD.
Ja, woran wollte ich jetzt drauf hinaus? Warum gibt es für den Protest auf der Straße keinen Bedarf mehr? Also hängt es tatsächlich mit dem Wahlerfolgen der AfD in den Bundesländern zusammen?
Das auch. Aber man muss einfach sehen, über 10 Jahre zu mobilisieren und den harten Kern immer auf die Straße zu kriegen, ist natürlich schon schwierig. Und wir haben mittlerweile ja auch Konkurrenten im Feld. Seit Corona-Zeiten gibt es lokal, kommunal andere Protestbewegungen. Dann gibt es die Freien Sachsen, da gibt es Heimat, das ist auch so ein Kreis aus ehemaligen NPD-Leuten. Also es hat sich multipliziert und der Pegida ist nicht mehr sozusagen das Kraftzentrum des Protestes auf der Straße.
Sie haben sehr früh untersucht, wer da auf die Straße gegangen ist bei Pegida und haben anfangs davon gesprochen, der Protest käme aus der Mitte der Gesellschaft. Warum hat sich das relativ schnell und auch sehr radikal geändert?
Ja, aus zwei Gründen. Erstens hat sich Pegida sehr stark radikalisiert. Es gab ja dann Kräfte auch aus der AfD wie Höcke, instruiert sehr stark von Kubitschek, der aus Schnellroda versuchte, diese Bewegung, also Pegida-Bewegung, auch für seine Zwecke und für die AfD-Zwecke zu instrumentalisieren. Dann gab es die identitäre Bewegung mit Sellner aus Österreich. Die haben das alles versucht, aber sie haben es indirekt auch geschafft. Sie haben zwar Pegida nicht übernommen, aber sie haben doch zu einem Radikalisierungsschub beigetragen. Und das ist der eine Grund. Der andere Grund ist natürlich auch, dass Pegida sozusagen seine Funktion erledigt hat. Und auch der Organisator Bachmann ist ja nun 22 Mal einer Straftat überführt worden. Er kommt auch sozusagen an das Ende dessen, was er tun kann und will. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass er aufgrund eben der großen Häufigkeit an Verurteilungen irgendwann doch mal einsitzen muss. Bisher hat er es immer noch geschafft, dem aus dem Wege zu gehen. Aber das sind so die Kontexte, die dazu führen, dass eben Pegida jetzt auf der Straße erledigt und erschöpft ist.
Es gab immer wieder die Forderung im Zusammenhang mit Pegida, die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen. Ich habe das immer noch im Ohr von vielen Politikern. Es gab auch viele Versuche von der Politik oder von den Medien aus mit Teilnehmenden ins Gespräch zu kommen. Und trotzdem scheint es, ist das gegenseitige Unverständnis irgendwie immer größer geworden. Die Gräben tiefer und die Proteste radikaler. Was glauben Sie, woran liegt das oder hat das gelegen?
Ja, das war ja am Anfang so. Am Anfang war eben die bürgerliche Mitte auch sehr stark vertreten. Die hatten unterschiedliche Motive. Aber sie wollten eben nicht mit den Medien sprechen, weil sie glaubten, dass die Medien sehr stark westlich geprägt sind, dass die westliche Perspektive eigentlich nur die Ablehnung dessen beinhaltete, was da auf der Straße passierte. Und sie fühlten sich nicht verstanden, sie fühlten sich auch nicht bevormundet. Und Pegida war eben auch so eine Revolte gegen den Westen und gegen die Dominanz des Westens herrührend aus den 20 Jahren der Transformation. Und das hat sich dann eben nachher doch ein bisschen verändert, weil dann kamen andere Themen, vor allen Dingen die Migrationsdynamik der 2015er, 16er Jahre, kam eben dann als beherrschendes Thema. Und dann war Pegida tatsächlich eine Antimigrationsbewegung. Und da haben manche sozusagen die Schärfe auch eben nicht mitgemacht. Und gleichwohl war es eben so, dass man kaum mit den Medien geredet hat. Auch die Dialogformate, die es in Sachsen ganz stark gab, um sozusagen die Spaltung der Gesellschaft in irgendeiner Weise zu überwinden, haben nicht zu einem Resultat der Versöhnung oder der Verständigung geführt, sondern es spiegelte dann einfach die Risse in der Gesellschaft wider. Und diejenigen, die auf der harten Seite von Pegida war, sahen keine Möglichkeit, das mit den Medien zu besprechen. Nein, sie haben sich im Gegenteil ja auch abgesondert. Sie haben sich verschlossen, hermetisch in Social Media ausgetauscht. Und es war ja Teil auch des Konzeptes, nämlich Widerstand auszuüben gegen all das, was politisch-mediale Elite ist.
Wenn wir mal den Gedanken nochmal aufgreifen, dass sich dort noch Unzufriedenheit geäußert hat über die Folgen der Wiedervereinigung, über die mangelnde Wertschätzung ostdeutscher Biografien. Hat Pegida denn die überfällige Auseinandersetzung damit am Ende in Gang gebracht oder hat die Bewegung den Austausch darüber eher erschwert?
Nein, im Gegenteil. Was wir eigentlich ja seit vielen Jahren sehen, ist, dass es im Augenblick doch wieder einen ganz klaren Diskurs gibt über eine besondere ostdeutsche Identität und auch Schriftsteller, die Bestseller schreiben wie Oschmann, der Osten ist eine Erfindung des Westens, oder Katja Heuer, die auch über die besonderen alltäglichen Vorzüge der DDR geschrieben hat. Das sind alles so öffentlich auch sehr stark unterstützte Narrative, also Erzählungen, dass der Osten was ganz anderes und was ganz Besonderes ist, vom Westen nicht verstanden wird, im Gegenteil eigentlich dazu führt dann, dass man auch Bürger zweiter Klasse ist. Also es ist so ein Opfernarrativ, was sehr stark gepflegt wird. Und was auch bei der AfD oder auch bei BSW, dem Bündnis Sahra Wagenknecht, immer auftaucht. Das betrifft zwar jetzt nicht alle Ostdeutschen, das muss man doch immer wieder sehr deutlich sagen. Aber es gibt schon eben ein sehr starkes Empfinden, was sich auch in Umfragen zum Ausdruck bringt, dass man aus westdeutscher Sicht nicht wirklich anerkannt ist für das, was man in den letzten Jahren geleistet hat. Und im Gegenteil auch das, was so ein vermeintlich westdeutsch dominierender Politik auch an Reformen von Seiten der Grünen oder anderen gefordert wird im Zusammenhang von Klimawandel, dass man das als Bevormundung empfindet.
Und rückblickend, welchen Schaden hat Pegida am Ende angerichtet für Dresden, für Sachsen oder für Ostdeutschland generell?
Ja, dass wir immer wieder über den Rechtsextremismus in Sachsen oder in Ostdeutschland sprechen müssen. Nur muss man dann natürlich aus ostdeutscher Sicht auch als Politikwissenschaftler immer darauf hinweisen, dass wir auch in Regionen Westdeutschlands natürlich sehr starke Repräsentanz von AfD haben. nicht flächendeckend, aber doch in ganz bestimmten Regionen in Westdeutschland, stärker in Südwestdeutschland, auch in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, gibt es Regionen, wo die AfD auch sehr, sehr stark ist. Nur was wir dort nie gesehen haben, das sind diese heftigen, rauen, auch verächtlich machenden Schreie von Demonstranten auf den Straßen. Und das unterscheidet den Westen vom Osten.
Einschätzungen von Politikwissenschaftler Hans Vorländer zur letzten Pegida-Demonstration nach 10 Jahren in Dresden. Vielen Dank. Es ist ein, sagen wir vorsichtig, ambitioniertes Ziel, das sich das neue Führungsduo der Partei Die Linke da gesetzt hat. Bei der Bundestagswahl im nächsten Herbst, da wollen Jan van Aken und Ines Schwertner Die Linke wieder in Fraktionsstärke in den Bundestag bringen. Und das, obwohl die Partei nach der Abspaltung des BSW bei den letzten Landtagswahlen nur in Thüringen nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist. Uwe Jan hat den Parteitag der Linken in Halle in den vergangenen Tagen verfolgt. Wie würden Sie dieses Treffen abschließend beschreiben? Ist da tatsächlich was Neues in Gang gekommen oder haben Sie da eine Partei erlebt, die nur nach einem Grund sucht, weiterzumachen?
Also, um mal von hinten anzufangen, für die Menschen, die sich hier versammeln, das muss man den meisten Mitgliedern der Linken einfach zugestehen, geht es tatsächlich etwas darum, für die Benachteiligten in dieser Welt zu tun. Dass man sich dabei manchmal verzetteln mag, steht auf einem anderen Blatt. Aber gerade wenn man es mit den Parteitagen der Vergangenheit vergleicht, haben wir heute einen Parteitag erlebt und in den letzten beiden Tagen auch, der einiger war und wo man tatsächlich zusammenrückt und auch abstrahieren kann von den eigenen Meinungsverschiedenheiten hin zu dem politischen Gegner außerhalb der Partei. Und das ist schon bemerkenswert und wollen wir mal hier so festhalten.
Schauen wir mal auf das neue Führungsduo. Da haben wir Jan van Aken, ehemaliger Bundestagsabgeordneter, und Ines Schwertner, erst seit einem Jahr in der Partei. Bringen die beiden aus Ihrer Sicht die nötige Vernetzung mit, die es braucht in so einer Partei, und auch so die zündenden Ideen, um ja die Linke im nächsten Jahr tatsächlich, wie Sie angekündigt haben, wieder in den Bundestag zu bringen?
Also beide sind in der Partei ganz gut vernetzt und ich sage mal auch ganz gut angeschrieben. Das haben wir an den Wahlergebnissen gesehen, also 80% und 88% für Vorsitzende. Das ist für die linke Partei ganz gut. Nochmal zurück, Jan van Aken hat im Vorfeld dieses Parteitages gezeigt, dass er in der Partei auch Kompromisse erzielen kann. Dieses sehr schwierige Thema Israel-Palästina-Konflikt, wo es hier auch auseinandergehende Meinungen gibt, hat er geeint, sodass es hier nicht zum Konflikt und Eklat gekommen ist. Das war sehr gut, da wurde sachlich gestritten. Das ist wirklich mehr als eine Protokollnotiz wert. Und Frau Schwertner ist ganz gut in der Linken aufgestellt, weil sie EU-Kandidatin war und da auch Wahlkampf gewesen ist in vielen Ortsvereinen und an der Basis. Und sie wird sich auch insbesondere um das Ostthema kümmern. Also das ist so innerparteilich. Inwieweit die beiden dann tatsächlich nach außen strahlen können, das wird sich jetzt erst noch erweisen müssen.
Deutlich geworden ist auf diesem Parteitag aber auch, dass ja mit der Abspaltung des Bündnisses Sarah Wagenknecht auch ja eine Menge bekannter Köpfe verloren gegangen sind. Können die Verbliebenen, die noch da sind, die bekannten Gesichter, diese Lücken füllen?
Naja, sie wollen es jedenfalls versuchen. Gregor Gysi hat eine Aktion Silberlocke angekündigt. Da wollen er selbst, über 70, Dietmar Bartsch, auch ein Altvorderer, lange Zeit Vorsitzender der Fraktion im Bundestag, und Bodo Ramelow, jetzt noch linker Ministerpräsident in Thüringen. Diese drei Herren wollen also antreten, um Direktmandate für die Linke zu gewinnen, um so auf jeden Fall den Einzug in den nächsten Bundestag abzusichern. Das sind mit die prominentesten, die es gibt.
Nun will das neue Führungsduo erstmal Haustürbefragungen durchführen, im großen Stil, um herauszufinden, welche Themen den Menschen denn unter den Nägeln brennen. Das klingt einerseits nach nah an den Menschen dran, aber man könnte ja auch fragen, ob die Linke selbst nicht so richtig weiß, wofür sie inhaltlich noch steht. Was ist Ihr Eindruck?
Also bei den großen sozialen Fragen wie Mieten runter, Löhne rauf, Krankenhäuser erhalten, gesundheitliche Versorgung erschwinglich machen, da gibt es eigentlich keinen Dissens. Also da weiß die Partei schon, was sie will, aber das trendet eben im Moment nicht so richtig. Und man will eigentlich herausfinden, also welche Botschaften man ganz nach vorne stellt dabei. Und dafür soll es diese Haustürbefragungen geben. Da darf man gespannt sein, aber ich nehme mal an, es wird irgendwas zwischen Mindestlohnerhöhung und Mieten runter in diese Richtung gehen.
Uwe Jahn vom Bundesparteitag der Linken in Halle. Eine Friedenspreisträgerin, die dem Krieg das Wort redet, die für den Einsatz von Waffen in der Ukraine ist, um westliche Werte und Demokratie zu verteidigen, das hatte für Diskussionen gesorgt. Anne Applebaum ist heute zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Und auch in der Paulskirche bezog sie klar Stellung. Simone Thielmann war dabei.
Pazifismus bereitet Autokraten den Weg. Mit dieser Mahnung wandte sich Anne Applebaum in ihrer Dankesrede für den Friedenspreis direkt an die deutsche Öffentlichkeit.
Die Verleihung des Friedenspreises ist vielleicht ein guter Moment, um darauf hinzuweisen, dass der Ruf nach Frieden nicht immer ein moralisches Argument ist. Es ist auch ein guter Moment, um zu betonen, dass die Lektion der deutschen Geschichte nicht sein kann, dass die Deutschen Pazifisten sein müssen.
Applebaum, 1964 in Washington geboren, Historikerin und Journalistin, gilt als profunde Kennerin sowjetischer und postkommunistischer Herrschaftssysteme. Sie hat zahlreiche eindringliche Bücher darüber geschrieben. In der Frankfurter Paulskirche zog sie Parallelen zwischen den Machtmechanismen der Sowjetunion und denen im heutigen Russland. Für Anne Applebaum geschah 2014 der Sündenfall im Umgang mit dem russischen Machthunger. Damals besetzten Truppen völkerrechtswidrig die Krim. Europa, aber auch die Vereinigten Staaten hätten diese Annexion nicht einfach hinnehmen dürfen.
Die Entscheidung, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland auch nach der Besetzung der Krim auszubauen, leistete Korruption und Zynismus Vorschub.
Unterstützung für diese Analyse bekam Anne Applebaum von Irina Scherbakowa, Gründerin der inzwischen verbotenen russischen Menschenrechtsorganisation Memorial. Sie hielt die Laudatio auf die Friedenspreisträgerin.
Anne Applebaum hat in all ihren Veröffentlichungen und Reden versucht, nicht nur die Menschen davon zu überzeugen, dass der Westen bereit sein muss, sich zu verteidigen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn solche Stimme im Westen mehr Gehör gefunden hätten, wäre es möglich gewesen, Putin viel früher zu stoppen. Davon bin ich überzeugt.
Die Entscheidung, Anne Applebaum, die die Lieferung von Waffen an die Ukraine ausdrücklich befürwortet, einen Friedenspreis zu verleihen, hat im Vorfeld zu Diskussionen geführt. Sie dürften nach ihrer kämpferischen Rede anhalten. Das Publikum vor der Paulskirche aber begrüßte mehrheitlich die Wahl der Preisträgerin.
Und von der Frankfurter Buchmesse nahtlos nun zur Fußball-Bundesliga mit Charlin Janocha.
Ja, zum Abschluss des 7. Spieltags der Fußball-Bundesliga spielt das heimschwache Wolfsburg gerade gegen die auswärtsstarken Bremer. Während der VfL in dieser Saison noch auf einen Sieg im heimischen Stadion wartet, ist Werder in der Fremde noch ungeschlagen. Wir sind mitten in der zweiten Halbzeit und den Stand in diesem Nordduell, den verrät uns der Reporter vor Ort, Michael Augustin.
Wolfsburg liegt hinten mit 1:2 gegen Werder. Es gibt Freistoß in der 65. Minute für den VfL. Halbrechte Position. Salih Özcan überlässt den Ball Yannick Gerhardt. Der spielt ihn halb hoch mit links Richtung Bremer Strafraum. Halb hoch ist selten eine gute Entscheidung. Das war total simpel für die Bremer, das zu klären. Gefährlicher Rückpass von Kilian Fischer zur Torhüter Grabara. Das war die erste Aktion des Wolfsburger Außenverteidigers. Der wurde gerade eingewechselt. Grabara muss da seinen Strafraum verlassen und muss auf der linken Seite klären. Hat er gemacht. Jetzt kommt Wolfsburg über die linke Seite mit Thiago Thomas. Der ist am Strafraum der Bremer, kann sich da gegen Friedl durchsetzen. Aber Friedl berührt den Ball, der geht dann ins Tor aus. Nee, geht er nicht. Friedl hat das so geschickt gemacht, dass Thiago Thomas, der Wolfsburger Angreifer, zuletzt dran war. Deswegen gibt es keine Ecke für den VfL. Und deswegen kommt auch Michael Zetterer raus aus seinem Tor, um mit seinem Kapitän, um mit Marco Friedl abzuklatschen. Weil der das aus Sicht des Werder-Keepers gut gemacht hat. Und Zetterer schießt den Ball jetzt Richtung Mittellinie. Da sind drei Bremer. Grüll arbeitet da gegen Bornau. Der Ball ist jetzt aber erstmal bei Özcan. Der kann ihn nicht kontrollieren. Romano Schmid hat ihn für Werder Bremen. Verteilt ihn auf die rechte Seite. Mitchell Weiser mit großen Schritten auf dem Weg in den Strafraum. Mitchell Weiser will den Ball durchstecken zu Romano Schmid. Aber ein VfL-Verteidiger kommt ran. Und dann geht es sofort in die entgegengesetzte Richtung mit Jakub Kaminski. Der Mann mit den blondierten Haaren. Mit ganz viel Tempo auf der linken Seite. Fehlpass von ihm. Das ist ungenau und das ist spannend. Werder führt in Wolfsburg 2:1.
Na, das wird eine spannende Schlussphase werden da in Wolfsburg. Da können Sie auch auf ndr.de/sport unter dem Reiter live übrigens mit dabei sein. Holstein Kiel muss weiter auf den ersten Sieg in der Bundesliga warten. Auch am 7. Spieltag hat es gegen Union Berlin nicht für einen Dreier gereicht. Dabei hat das beachtliche 2:2 bei Meister Bayer Leverkusen vor der Länderspielpause dem Team von Trainer Marcel Rapp Mut gemacht. Letztendlich zogen die Schleswig-Holsteiner gegen Union Berlin mit einem deutlichen 0:2 aber den kürzeren. Holger Gerska fasst das Spiel für uns zusammen.
Letztlich hat mit Union Berlin die deutlich reifere, die routiniertere Mannschaft verdient gewonnen. Zwar hatte der Aufsteiger eine richtig starke Phase am Beginn der zweiten Halbzeit mit einigen Chancen und ganz am Ende auch noch eine große Möglichkeit von Steven Skripski. Aber letztlich fehlte den Kielern im eigenen Strafraum wieder mal die nötige Cleverness vom gegnerischen Kasten. Und Union hatte mit Frederik Renaud einen sehr starken Torhüter. Die Berliner dominierten das Spiel nicht durchweg, nutzten aber ihre Chancen durch die beiden jüngsten Spieler auf dem Platz. In der 18. Minute köpfte Aljoscha Kemmlein eine Flanke von Tom Roth ins Netz. Der ehemalige Kieler traf dann kurz vor Schluss selbst nach einer Ecke von Laszlo Benesch.
Bereits am Mittag wurde in Liga 2 gekickt. Unter anderem hat der Hamburger Sportverein mit 3:1 gegen Magdeburg gewonnen. Das bedeutet Platz 3 in der Liga. Ich weiß, es ist noch früh in der Saison, aber das wäre Stand jetzt also der Relegationsplatz. Lars Pegelow war für uns beim Spiel mit dabei und ich habe mich mal getraut, ihn nach der Partie gefragt, ob der HSV dieses Jahr vielleicht wirklich aufstiegsreif ist. Ich meine, es ist das zweite Topspiel, was die Hamburger da gewonnen haben. Erster Erfolg gegen den Spitzenreiter Düsseldorf, jetzt klarer Sieg gegen einen ebenfalls direkten Konkurrenten. Da kann man das schon mal fragen. Das war seine Antwort.
Ja, ist er bestimmt, aber das war er in den vergangenen Jahren ja auch schon relativ häufig und hat es dann nicht geschafft. Im Moment hat die Mannschaft allerdings einen sehr positiven Lauf. Und es gibt diesen großen Konkurrenzkampf, der offenbar wirklich beflügelt und der heute eben auch dazu geführt hat, dass die Mannschaft auch defensiv in Unterzahl sich reingehauen hat. Magdeburg war wirklich nicht schlecht, die haben vorher alle 4 Auswärtsspiele der Saison auch gewonnen, aber der HSV war eben besser. Und Trainer Steffen Baumgart hat gesagt, nach einem Drittel der Saison, da will er eine erste Zwischenzeit.